Ich weiß gar nicht, wann Sie sich zum letzten Mal was über das Predigerbuch gehört haben, aber der Jochen liebt ja auch das Alte Testament, weiß ich. Von daher wird er sicher auch mal über diese Bücher predigen. Ich lese uns mal den Text vor. Das ist der Epilog, dieses Nachwort, was wir im Prediger 12 haben, ab Vers 9. Und zwar lese ich es nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Der Prediger war nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Lehrer, der dem Volk sein Wissen weitergab. Er wog ab, prüfte und formte viele Sprichwörter. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden, wahre Worte richtig niederzuschreiben. Die Worte von Weisen sind wie Ochsenstachel und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Das viele Bücher machen findet kein Ende und das viele Studieren ermüdet den Leib. Lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Soweit der Abschnitt für die Verkündigung. Wenn ich gefragt werde, was ist dein Lieblingsbuch in der Bibel? Dann muss ich nicht lange überlegen. Das ist das Predigerbuch. Es hat mein Glaubensleben stärker geprägt als jedes andere Buch in der Bibel. Ich habe da viel Impulse für meinen Glauben erhalten. Es hat meine Sicht vom Menschen, aber auch von Gott und der Welt und auch von mir selbst entscheidend verändert und beeinflusst. Ich schätze die Erfahrung und die Weisheit, die aus diesem Buch zu uns spricht. Und ich staune darüber, wie nüchtern der Prediger die Welt wahrnimmt. Ich habe dieses Buch jetzt wieder ausgelegt, hatte 30 Stunden dafür, habe jetzt etwas weniger Zeit, aber ich versuche mal so ein paar Impulse aus diesem letzten Kapitel weiterzugeben. Was mich besonders anspricht bei diesem Buch ist eben, dass es so ganz realistisch die Dinge beschreibt. Dass keine rosarote Brille aufgesetzt wird, nichts beschönigt wird, sondern die Dinge in der Welt mit allen Brüchen, auch mit allen offenen Fragen und Problemen angesprochen werden, wie sie sind. Und zugleich ist dieses Buch sehr praktisch und konkret. Kennen alle Kapitel 3, wo es immer wieder heißt, alles hat seine Zeit. Lachen und weinen, Steine werfen, Steine sammeln, Leben und Sterben, Krieg und Frieden, alles hat seine Zeit. Und der Prediger sagt mal in Kapitel 8, Vers 5, das Herz des Weisen kennt die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Also da geht es auch um Zeit. Wie nutzt man die Zeit? Und der Prediger sagt, durch Weisheit können wir lernen, wann wir etwas sagen und auch wie wir etwas sagen. Oft ist es ja so, dass der Ton die Musik macht. Wir können manchmal was sagen, das ist zwar wahr, aber es verletzt den anderen. Manchmal ist es auch so ein Zungenschlag, so ein kleiner Vorwurf. Und man kann das nicht mehr annehmen, weil der andere einem irgendwie noch so ja, was anderes mitgeben will, so eine verborgene Agenda hat. Der Ton macht die Musik. Aber was ist eigentlich Weisheit? In unserem Sprachgebrauch wird das oft mit alt kombiniert. Alt und weise, sagen wir, weil Weisheit eben was mit Erfahrung zu tun hat, Lebenserfahrung. Und dennoch liegt auch da kein Automatismus vor. Denn Sie kennen vielleicht auch dieses Sprichwort, Alter schützt vor Torheit nicht. Das gibt es auch. Also gerade das Umgekehrte, dass auch gerade ältere Leute nicht mehr empfänglich sind für Neues, für Veränderungen und auch nicht mehr empfänglich sind für das Wort Gottes. Und umgekehrt kenne ich manche jungen Leute, die eine erstaunliche Lebensreife haben. Was zeichnet die Weisheit noch aus? Wir haben diesen Aspekt schon in der Schriftlese gehört und der wird auch im Neuen Testament nochmal angesprochen, im Jakobusbrief 1,19 heißt es, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Weise Menschen reden nicht unbedingt viel, aber sie hören intensiv zu. Und viele Menschen reden oft und gerne. Ich werde sogar fürs Reden bezahlt. Ich muss mir das auch immer wieder sagen lassen. Aber lassen wir uns auch von anderen sagen. In Sprüche 9 heißt es mal, rüge nicht den Spötter, dem er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Also das Gegenteil vom Weisen ist der Spötter. Ihn zurechtzuweisen macht keinen Sinn. Aber der Weise kann Kritik annehmen. Und vielleicht ist diese Kritik zu 80% gar nicht gerechtfertigt. Vielleicht stimmen sogar nur 10%. Und wir könnten leicht diese Kritik abbürsten. Das kennen Sie vielleicht, man überlegt schon im Hinterkopf, was man darauf sagt und der Kamm schwillt schon an. Aber man verbaut sich dann eine Möglichkeit, in die Tiefe zu wachsen. Der Weise nimmt sich Korrektur zu Herzen. Meine Vorlesungen werden jedes Jahr ausgewertet von Studenten, ganz anonym. Ich weiß nicht, wer was schreibt. Und manchmal muss man auch schlucken, wenn man was liest. Aber oft ist auch was dran. Und ich versuche immer, meine Vorlesungen dann wieder zu verbessern und zu verändern und neue Dinge auch einzuführen. Es ist interessant, wie dieser Ausdruck Weisheit im Ägyptischen lautet. Da heißt es nämlich das hörende Herz. Das hörende Herz, das ist weise. Und wenn der kleine Prinz sagt, man hört nur mit dem Herzen gut, dann war das den Ägyptern schon vor 3000 Jahren bekannt. Nichts Neues unter der Sonne, hätte der Prediger gesagt. Also wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir in die Tiefe wachsen wollen, dann brauchen wir ein hörendes Herz. Das ist auch das, was Salomo sich wünscht, als Gott ihm das anbietet. Wünsch dir, was du willst, bevor er König wird. Du musst nicht lange überlegen und es sind da nicht Geld und Sieg im Krieg und ich weiß nicht, wirtschaftliches Wachstum. Er wünscht sich auch ein hörendes Herz, das ist genau dieser Ausdruck. Er hat ja auch eine ägyptische Prinzessin geheiratet und es ist auch dieses gehorsame, dieses hörende Herz. Und er wünscht sich Weisheit, um eben richtige Entscheidungen zu treffen. Als König war er ja der oberste Richter, musste immer richtige Entscheidungen treffen. Und als dann die beiden Frauen zu ihm kommen, die eine hat ein totes Kind und die andere ein lebendes Kind, und er muss entscheiden, wem gehört was, war schwierig ohne DNA-Test. Und er sagt dann, teilt das lebende Kind durch, macht einfach zwei Hälften, dann ist gerecht. Und die echte Mutter sagt, nein, dann gibt der anderen lieber das Kind. Und Salomo erkennt, das ist die richtige Mutter. Und wir sagen heute noch, das war ein salomonisches Urteil, ein weises Urteil. Das kommt daher. Also der Weise lässt sich sagen, er hat ein hörendes Herz. Weiß nicht, ob Sie auch in sozialen Medien unterwegs sind, so in diesen sozialen Netzwerken, da hat man ja auch viele Freunde, wie die genannt werden. Man verbindet sich da mit Kontakten und die werden immer Freunde genannt. Ich habe über 1000 Freunde, einige habe ich noch nie gesehen. Aber haben wir 2, 3 echte Freunde, die uns sagen dürfen, wie es wirklich ist, die mal ehrlich sagen, Walter, das war jetzt nicht so toll. Oder die man fragen kann, was ist da schiefgelaufen? Was denkst du? Halten sich die Leute warm, die sind ganz, ganz selten echte Freunde. Manchmal muss man dann auch schlucken, aber die sind unbezahlbar. Immer wieder redet der Prediger auch von Grenzen dieser Erkenntnis und der Weisheit. In 8 Vers 17 heißt es zum Beispiel, da sah ich am Ganzen des Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Wie sehr der Mensch sich auch abmüht, es zu erforschen, so ergründet er es nicht. Und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen. Wir kommen nicht hinter die letzten Geheimnisse und auch wir Theologen nicht. Wie Gott diese Welt regiert, seine großen Pläne mit dieser Welt und mit der Zukunft dieser Welt, wir wissen es nicht im Detail. Wir wissen von der Bibel die großen Linien, dass er wiederkommen wird, dass er richten wird, dass alles wieder gut wird, dass er Gerechtigkeit herstellen wird. Aber wie er jetzt in dieser Welt regiert, wo alles so den Bach runterzugehen scheint, wir können es nicht erklären. Unsere Weisheit stößt an Grenzen und auch im Einzelnen. Ich habe von unserer Familie etwas berichtet und man sagt so, unter jedem Dach ein Ach. Unter jedem Dach ein Ach. Und vielleicht gibt es auch bei Ihnen Probleme in der Familie, die vielleicht andere gar nicht erahnen. So ist es mit der großen Weltgeschichte und auch bei uns persönlich. Wir können nicht alle Fragen beantworten und unsere 1400 Gramm graue Hirnmasse sind einfach zu klein dafür. Selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es nicht ergründen. Ich finde das sehr realistisch, wie der Prediger das beschreibt. Auf der anderen Seite viele positive Aussagen. 7-mal haben wir diesen Refrain im Predigerbuch, dass er ermuntert zur Freude und das Leben zu genießen. Ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen, die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Man muss ja genau lesen. Er schreibt nicht genieße nach der Mühe, sondern in der Mühe. Also nicht warten, bis die Arbeit vorbei ist und dann abends wird es erst schön oder am Wochenende dann oder erst im Urlaub und so verschiebt man es immer mehr. Oder wenn man dann auf Rente ist und der Prediger sagt, dann kommen vielleicht die Tage, von denen man sagt, sie gefallen dir nicht. Auch das gibt es. Er sagt, in der Mühe, in den Schwierigkeiten, die kleinen schönen Dinge genießen, essen und trinken, es fängt bei dem ganz Alltäglichen an, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir diesen schönen Tag haben, auch dass wir Gottesdienst in aller Freiheit, im Frieden feiern können. Viele Geschwister werden verfolgt. Und so ermutigt der Prediger uns zu einem intensiven, zu einem ganz bewussten Leben im Hier und Jetzt, das auch als Gabe, als Geschenk Gottes anzunehmen, in aller Mühe. Sonst können wir auch gar nicht richtig das Leben genießen. Sagt in Kapitel 3, Vers 13, aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Das ist ein wirkliches Geschenk. Auch dies genießen können ist eine Zuwendung Gottes. Aber wir wollen uns jetzt ja noch mit diesem Epilog des Predigers befassen, mit diesem Nachwort in Kapitel 12, der eben ein wichtiger Schlüssel auch ist, um das ganze Buch richtig zu verstehen. Nochmal die ersten beiden Verse, wo der Prediger etwas beschreibt, wie er vorgeht. Der Prediger war nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Lehrer, der dem Volk sein Wissen weitergab. Er wog ab, er prüfte und formte viele Sprichwörter. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden, wahre Worte richtig niederzuschreiben. Sagt immer der Prediger, er gibt seinen Namen gar nicht bekannt. Wahrscheinlich, weil es ihm um die Botschaft ging. Salomo beschreibt in Kapitel 2 alle seine Werke. Ich machte große Werke, sagt er in Vers 4. Schreibt dann seine Bauten, seinen Besitz, auch seine vielen Frauen, die er hatte, seine große Weisheit. Und eigentlich kommt nur er als Kandidat, als Autor für dieses Buch in Betracht. Es gibt eine jüdische Überlieferung, ist nur eine Tradition, aber eine alte Tradition schon, die sagt, der Prediger habe das Hohelied geschrieben, also Salomo habe das geschrieben, als er noch jung und verliebt war, als er nur die eine Frau hatte. Und das Sprüchebuch habe er dann geschrieben, als er ein weiser, reifer Mann war, der mitten im Leben stand. Und als dann vieles auch in seinem Leben schief gegangen ist und auch sein Leben den Bach runtergegangen ist, auch das beschönigt die Bibel nicht. Salomo wird nicht als der große Superheld beschrieben, bei dem alles glatt läuft. Und ich finde, das spricht für die Bibel, dass sie da authentisch ist und ehrlich ist, dass sie wirklich Wort Gottes ist. Da erst lässt er sein Leben nochmal Revue passieren und vielleicht hat er das Buch am Ende seines Lebens geschrieben, wo er nochmal zurückschaut. Wir wissen es nicht genau, aber es würde passen zum Buch. Gott hatte ihn ja beschenkt mit viel Weisheit, aber er wollte diesen Schatz nicht für sich behalten. Er war ein Lehrer, der das vermitteln wollte, nicht nur für sich weise sein. Es ging ihm nicht nur um sich. Er wollte es weitergeben an andere. Und er bemühte sich darum, in treffenden Worten das auszudrücken, was Gott ihm geschenkt hatte. Und sein Ziel war es, ganz prägnante Worte zu formulieren, um die Menschen zu erreichen, damit sie verstehen und damit es Veränderung gibt. Aber er wollte auch nicht nur schöne Sprüche klopfen, die rhetorisch ansprechend sind. Nein, er hat einen höheren Anspruch. Diese Bücher sollten etwas von Gottes Wahrheit widerspiegeln. Und das lesen wir dann in Vers 11 und 12 von der Wirkung dieser Weisheitsworte. Die Worte von Weisen sind wie Ochsenstachel und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Das viele Bücher machen findet kein Ende und das viele Studieren ermüdet den Leib. Ein Ochsenstachel, das war so ein langer Holzstab mit einem Eisennagel vorne dran. Und damit wurde das Vieh, meist so ein Ochse oder so etwas, beim Pflügen angestachelt im wahrsten Sinne des Wortes. Damit lenkte man eben das Vieh. Mein Vater erzählte von seinem Vater, der Landwirt war, dass eigentlich niemand so gut wie er es verstand, mit dem Vieh umzugehen. Mein Vater erzählte, er und seine Brüder, die waren mal hinter dem Hof und die kamen mit einem Pferd nicht zurecht. Das bäumte immer wieder auf und wollte sich kein Zaumzeug, keinen Sattel anlegen lassen. Mein Großvater hörte das und ging nur so an die Seite des Hauses. Er hatte es gar nicht nötig, nach hinten zu gehen und er rief nur, was ist los? Seine Söhne sagte, wir kommen mit dem Pferd nicht zurecht. Mein Vater sagte, der brauchte nur einmal laut rufen, hey ja! Und das wäre wie so ein Stromschlag gewesen. Das hätte das Tier einmal durchzuckt, war kein Problem mehr. Lamm fromm, ließ alles mit sich machen. Es wusste, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist Opa da. Ja, kannte die Stimme seines Herrn, um mit Jesaja zu sprechen. Und mein Großvater ließ es sich auch nicht nehmen, die ersten Furchen zu pflügen. Es konnte ihm auch niemand recht machen. Ja, er zog die ersten Furchen, er fixierte einen Punkt am Horizont und konnte dann eben auch so mit dem Pferd umgehen, dass es schnurgerade war. Und dann konnten seine Söhne auch weitermachen. Das schafften die dann auch. Aber das ist hier ein Bild dafür, für diese Orientierung, dass die Worte Gottes Orientierung geben. In einer Zeit, die so orientierungslos ist, diese gerade Furche, die wir brauchen, die 10 Gebote, die Orientierung geben in einer Zeit, wo jeder an sich denkt, wo die Ehe nicht mehr hoch im Kurs steht, wo die Lüge, Fake News überall sich verbreitet und so weiter und so fort. Ich brauche die 10 Gebote gar nicht durchgehen, die sind hochaktuell. Sie geben Orientierung in einer Gesellschaft, die sich von Gottes Wort und von Gottes Werten zunehmend entfernt. Und sie geben Halt wie Nagel, die hier dieses ganze Gebäude auch zusammenhalten. Es sind wahrscheinlich auch unendlich viele Zimmermannsnägel eingeschlagen in das Gebälk, sodass wir jetzt hier sicher sitzen, auch wenn der Wind oder sogar ein Sturm weht. Und man kann an Nägeln auch etwas festmachen. So geben die Worte Gottes Halt und Orientierung. Die treffen sozusagen die Nagel auf den Kopf. Und letztlich, sagt der Prediger, sind sie gegeben von einem Hirten, von dem guten Hirten, von Gott selbst. Er hat sich diese Weisheit nicht aus den Fingern gesaugt, sondern es ist letztlich Offenbarung Gottes. Vers 12 ist der Lieblingsvers nicht weniger Studenten. Das viele Bücher machen findet kein Ende, viel studieren ermüdet den Leib. Und auch das merken die Studenten. Es ist natürlich eine andere Arbeit, wenn man 4-5 Stunden am Tag Hebräisch paukt oder Griechisch, als wenn man sonst Handwerker ist. Sicher, es ist eine andere Arbeit und auch eine andere Art von Erschöpfung. Aber abends ist man auch platt und weiß, was man getan hat, wenn man viel gelesen und studiert hat. Es ist gar kein Wort hier gegen das Bücherschreiben, denn der Prediger selbst hat ja viele Bücher geschrieben. 1. Könige 5, Vers 12 lesen wir, er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Ja, wir haben gerade das Hohelied. 1004 schlummern vielleicht noch irgendwo im Wüstensand, wer weiß. Aber vielleicht waren sie auch von minderwertiger Qualität. Gott hat schon darüber gewacht, dass wir das Wichtige in seinem Wort haben, dass es erhalten geblieben ist. Aber der Prediger warnt davor, von dieser Offenbarung Gottes, von dem Wort Gottes abzurücken und anderen Lehren zu folgen, andere Bücher zu folgen und zu verinnerlichen, die nicht das Wort Gottes widerspiegeln. Und der Prediger fasst dann in den letzten beiden Versen nochmal seine zentrale Botschaft zusammen. Lasst uns das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen. Alles Verborgenes, sei gut oder böse. Das wird hier am Ende des Buches als das Zentrale ausgegeben. So will das Buch selbst verstanden werden. Und die Grundlage für die Weisheit und für das Leben mit Gott ist eben die Gottesfurcht. Wir sollen Gott fürchten und uns an sein Wort halten, sagt er hier. Und Gott fürchten heißt ja gar nicht in erster Linie jetzt Angst haben, aber ihm mit Respekt begegnen, ehrfürchtig sein, ihm in Ehrfurcht vertrauen, ihm gehorsam sein, ihm zur Ehre zu leben. Eigentlich entspricht dieses Konzept der Gottesfurcht dem, was wir im Neuen Testament unter Glauben verstehen. Es ist eigentlich dasselbe. Jesus selbst ist die fleischgewordene Weisheit. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und er ist uns geworden, Weisheit von Gott. Die Furcht des Herrn, die Beziehung zu Gott, das Vertrauen zu Gott, die Liebe zu Gott und dann eben auch seine Gebote zu halten, uns an seinem Wort zu orientieren, diesen Maßstab zu haben, diese Ausrichtung auf Gott, auch im Alltag, dass das, was wir persönlich immer wieder brauchen. Und deshalb ist gut, dass wir die Gottesdienste haben, wo wir immer wieder eingenordet werden. Sie kennen das von Ihrem Navi vielleicht im Auto. In der Regel ist es genordet. Man fährt immer nach oben. Ja? Man kann es entweder Norden oder eben so einstellen, dass es immer nach oben fährt. Aber eingenordet heißt, es wird immer wieder fixiert. Es bekommt die richtige Orientierung. Es wird wieder richtig ausgerichtet. Das brauchen wir in unserem Leben. Manchmal sagt das Navi auch, wenn möglich, bitte wenden. Auch manchmal erforderlich, wenn wir in eine Sackgasse gefahren sind, manchmal müssen wir auch wieder zurück. Und das ist ja das Wunderbare, dass wir immer wieder neu anfangen können, dass Gott uns jeden Morgen diese Chance gibt, so wie die Sonne immer wieder neu aufgeht, heißt es, die Güte des Herrn ist jeden Morgen neu. So können wir jeden Tag neu anfangen, weil wir wissen, Jesus ist für uns gestorben. Er hat am Kreuz bezahlt. Sein Blut ist geflossen und das feiern wir heute im Abendmahl und werden daran erinnert, wir können diesen Neustart machen. Wie viele Menschen wünschen sich das, so einen Neuanfang wieder zu machen? Noch ein anderer Vergleich. Manchmal ist am Computer so, dass nichts mehr läuft, dass alles festgelaufen ist. Manchmal gibt es sogar einen blauen Bildschirm, dann ist ganz schlecht. Gibt es einen so kleinen Knopf. Reset steht da drauf. Der ist unbezahlbar. Den muss man dann länger drücken und dann wird es wieder ganz neu gestartet. Ein Reset-Knopf. Manchmal muss auch die ganze Festplatte wieder neu formatiert werden, wenn Viren drauf sind, wenn alles verunreinigt ist. Alles möglich. Bei Gott haben wir jeden Tag so diesen Reset-Knopf, können wieder neu anfangen, uns wieder neu formatieren lassen, uns wieder einnorden, wieder Orientierung bekommen. Wie viele Menschen wünschen sich das, sehnen sich nach einem Neuanfang? Fürchte Gott, halte seine Gebote. Und womit fängt es an? Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das zieht sich wie ein Mottovers durch die ganze Weisheitsliteratur, durch das Sprüchebuch, durch die Psalmen, durch Hiob. Immer wieder hören wir diesen zentralen Vers. Und wie wird man weise? Wie bekommt man dieses hörende Herz? Die Frage ist, wollen wir überhaupt dazu lernen? Möchten wir das überhaupt oder haben wir abgeschlossen? Sind wir noch lernfähig? Sind wir kritikfähig, wie es heute heißt? Lassen wir uns sagen, Luther übersetzt es im Jakobusbrief so, die Weisheit Gottes lässt sich sagen. Sie lässt sich sagen, auch wenn ich in Verantwortung bin, in der Gemeinde, als Dozent, als Arbeitgeber, in der Familie. Die Weisheit lässt sich sagen. Und ich schließe mit Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so übersetzt Luther, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Das ist eine unglaubliche Verheißung. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Sie wird ihm gegeben werden. Ich weiß nicht, wann Sie zum letzten Mal um Weisheit gebeten haben, an einer Orientierung. Ja, manchmal steht man so an einer Kreuzung und ist dann froh, wenn man so ein Navi hat, das sagt, rechts halten. Wir brauchen diese Orientierung, wir brauchen Gottes Wort. Und wir müssen immer wieder neu darum bitten, dass Gott uns diese Weisheit schenkt, gerade wenn wir Mangel haben an Weisheit, wenn da ein Defizit ist. Nehmen Sie diese Zusage immer wieder in Anspruch. Gott lädt dazu ein. Amen. Lasst uns noch still werden und beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, was so lebendig ist, was aktuell ist. Wir danken dir auch für die Worte des Predigers, der so in unseren Alltag hineinspricht und bitten dich, Herr, dass uns das begleitet und dass auch wir zu weisen Menschen werden, dass auch wir uns nach Lebensweisheit ausstrecken, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, sondern dass auch wir immer noch dazu lernen wollen. Dass wir uns auch gegenseitig ermutigen und ermahnen, auch hier in der Gemeinde, dass wir uns immer wieder neu ausrichten auf dich. Danke für Jesus, danke Herr für sein Leben, für sein Sterben, für sein Auferstehen, dass uns immer wieder diesen Neuanfang ermöglicht, jeden Tag neu. Danke auch, dass wir im Abendmahl daran erinnert werden, was du für uns getan hast. So begleite uns auch durch die nächste Woche und hilf, dass wir anderen auch eine Orientierung sein können. Dass wir Salz und Licht sind für unsere Umgebung. Das schenkst du aus Gnaden. Amen.